Ja, lebendiger Gott. Als ich das vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, es wäre doch mal schön, wenn wir mal was zum Thema Lebendigkeit machen. Und ihr habt es vorhin gut zusammengebracht, lebendiger Gott ist die Grundlage, lebendiger Glaube und das Ziel die lebendige Gemeinde. Wenn wir bei dem lebendigen Gott anfangen, dann kommen wir hier in Deutschland nicht um Friedrich Nietzsche herum, der nämlich die Aussage bekannt gemacht hat, er hat es nicht erfunden, er hat es bekannt gemacht, Gott ist tot. Und ich denke, das Zitat kennt fast jeder. Friedrich Nietzsche, 1844 bis 1900, war ein großer Denker, aber er hat unheimlich viel gedacht und auch ganz viel aufgeschrieben. Inhaltlich kann man das unterschiedlich bewerten. Und er hat das nicht gefordert. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Da täte man ihm Unrecht, wenn man sagen würde, er hat es gefordert, Gott ist tot oder so. Er hat es eher beschrieben. Und er hat es eigentlich eher auch als Problem beschrieben. Gott ist tot, was sollen wir jetzt machen? Wie konnte es so weit kommen? Und in der Zeit, wie kommt er drauf, war es ganz in der Mode, dass man alles auf die Moral hinsieht. Und er hat was gemacht, was wahrscheinlich ganz viele Menschen machen. Er schaut sich einfach die Welt an und hat dann gesagt, so wie es dazu geht, da ist Gott tot. Da gibt es niemand mehr, der danach schaut. Jeder macht, was er will. Das Spannende, aber auch Tragische ist, welche Schlussfolgerungen er daraus gezogen hat. Weil er hat für ihn war es ein Erschrecken, die Feststellung, Gott ist tot, es gibt keinen, der die Regeln beachtet oder kontrolliert. Also müssen wir selber unsere Regeln machen und eine neue Moral aufstellen. Und da wird es dann auch gefährlich, weil er hat dann so Begriffe geprägt wie die Herrenmoral und die Sklavenmoral. Und hat gesagt, bei Israel, als das in Ägypten, als die Sklaven waren, ist was passiert, die haben ihre Werte umgewertet. Eigentlich ist es gut, wenn du tun kannst, was dir gefällt, was dir gut tut, und schlecht, wenn du tun musst, was andere sagen. Und in Israel waren sie Sklaven und konnten eben nicht mehr tun, was sie wollten, sondern mussten das tun, was andere wollen. Und haben dann quasi neue Werte als gut empfunden, nämlich Zusammenhalt und Mitleid und Demut, also die ganzen biblischen Werte. Das haben sie, sind eigentlich schlechte Werte und die haben gesagt, das wäre gut. Und Nietzsche ist dann einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, naja, der Gott, der in der Bibel steht, der ist tot, der kümmert sich nicht mehr um die Welt, den gibt's nicht mehr. Und wir müssen jetzt unsere Werte prägen, das heißt, wir müssen eine neue Ordnung aufstellen und die Herrenmoral ist das Recht des Stärkeren, Selbstverwirklichkeit. Man könnte sagen, das Wort hat er nicht benutzt, aber Egoismus und Rücksichtslosigkeit. Das sind die neuen Werte, die man jetzt aufstellen kann und nach denen dann die Welt funktioniert. Letztendlich funktioniert es unter der Hand eh schon so, sagt er. Und die Sklavenmoral, das Mitleid und die Solidarität, das Teilen, Gleichstellung, das ist erledigt, das brauchen wir nicht mehr. Gott steht für die Sklavenmoral, sagt Nietzsche, vor allem der christliche Gott, der sich ja sogar selbst geopfert haben soll, statt einfach seinen Willen durchzusetzen. Gottes Tod ist eigentlich eine Krise, aber Nietzsche sagt, wir müssen uns jetzt selber retten, uns selbst durchsetzen. Und die Herrenmoral war für ihn die Lösung. Ihr merkt schon, dass das nicht nur nicht biblisch ist, sondern auch ziemlich gefährlich. Denn ein paar Jahrzehnte später kam jemand, der das total gut fand. Hitler nämlich. Der genau da anknüpfen konnte. Also der hat quasi den Acker für ihn gepflügt und gesagt, jawohl, wir sind die Herrenmenschen und wir lassen jetzt die ganze Welt nach unserer Pfeife tanzen und alles, was zu schwach ist oder was wir als minderwertig deklarieren, das muss ausgelöscht werden. Das Bedenkliche ist, dass diese Gedanken, auch wenn es natürlich keiner in diese Worte fasst, auch wieder im Moment in der Welt groß im Kommen sind. Solidarität wird ganz klein geschrieben. Mitleid oder Fürsorge für Arme und Ausländer, das brauchen wir nicht mehr, wollen wir nicht mehr. Das ist in der Politik weltweit gerade groß im Kommen. Also ganz absurd sind die Gedanken, die Nietzsche sich gemacht hat, nicht. Die Frage ist nur, zu welchem Schluss kommen wir? Weil wir würden auch sagen, wenn wir die Welt anschauen, da läuft nicht alles so, wie Gott es in der Bibel beschreibt, wie Gott sich eine gute Welt, ein gutes Leben vorstellt. Aber ich glaube, wir kämen nicht auf die Idee zu sagen, Gott ist tot, sondern wir glauben ja an einen lebendigen Gott. Da ist aber dann die Frage, wie können wir überhaupt Gott erkennen? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Antwort gibt Paulus in Römer 1, der eben sagt, Gott ist unsichtbar, aber an seinen Werken, an seiner Schöpfung. Haben die Menschen ihn immer erkennen können und können auch wir ihn heute noch erkennen? Und es gibt von Wissenschaftlern so einen schönen Spruch, der gesagt hat, ein bisschen Wissenschaft führt in den Atheismus, aber tiefe Wissenschaft führt zum Glauben an Gott. Und ich finde es erstaunlich, dass es ganz viele Wissenschaftler gibt, gerade im Bereich Astrophysik, also die am Universum, an den Planeten und so forschen, die sagen, je länger ich die forsche, desto mehr muss ich glauben, da gibt's einen Gott. Und das finde ich das Interessante, weil wir sagen so, oder es war ja oft auch in der Geschichte so, dass Leute sagen, gerade auch in der Aufklärung, wir haben ja jetzt die Wissenschaft, die kann die Welt erklären, also Gott brauchen wir auch nicht mehr, um die Welt zu erklären. Und wir sind heute dabei, dass gerade Leute, die sich ganz intensiv damit beschäftigen, sagen, je mehr ich lerne, desto mehr glaube ich, dass es Gott gibt. Also Gott kann man aus der Schöpfung erkennen. Und das andere aus der Apostelgeschichte, Gott hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und das ist auch etwas. Gott drängt sich selten auf. Das gibt's auch, aber Gott lässt sich finden. Und in den meisten Fällen setzt die Begegnung mit Gott eine gewisse Offenheit auseinander. Teilweise auch negativ. Du hast C.S. Lewis erwähnt. Das ist ja auch so eine interessante Geschichte, der wirklich auch gegen Gott geschrieben hat, auch so vom wissenschaftlichen Standpunkt. Und dann auf einmal Gott begegnet ist und gesagt hat, oh, sorry. Also da war es auch so eine Erkenntnis. Eine Suche, wenn auch eher ungewollt. Gott hat gewollt, dass die Menschen ihn finden. Und natürlich, das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, haben wir etwas, wo wir Gott immer finden können, nämlich die Bibel. Das ist ja das bleibende Zeugnis, wo ganz viele Geschichten von Gott und den Menschen, von Menschen mit Gott drinstehen. Und wenn wir die aufmerksam lesen, dann merken wir, das sind nicht Berichte von Menschen von vor tausenden Jahren, sondern ich finde mich da drin. Ich bin die ganzen Personen, die in der Bibel geschrieben sind. Und die Geschichte, die Gott mit den Menschen damals geschrieben hat, schreibt er auch heute mit mir weiter. Wie kann ich Gott erkennen? Ich kann ihn suchen, ich kann aufmerksam einfach durch diese Welt gehen und ich kann in der Bibel lesen. Aber etwas anderes ist tot. Und das kommt in der Bibel auch öfter vor. Die toten Götzen. Das ist auch so ein schönes Wort. Das deutsche Wort Götze geht auf Martin Luther zurück. Das heißt eigentlich Abgott oder falscher Gott. Im Griechischen Eidolon. Genau. Götze übersetzt das hebräische Wort Elil. Und das ist auch noch spannend. Das ist übersetzt man völlig richtig mit Götze oder falscher Gott, aber eigentlich steckt da auch das Wort Nichts dahinter. Und das finde ich interessant. Zum Beispiel 1. Chronik 16 übersetzt Luther, denn alle Heidengötter sind Götzen. Aber wörtlich müsste man eigentlich übersetzen, alle Götter der Völker sind Nichts oder sogar noch schöner Nichtse. Und ihr kennt alle den interessanten Götterwettstreit. Wir hatten ihn ja auf der Freizeit, wo Elia hingeht, weil eben das Volk die falschen Götter angebetet hat, den Baal und die Aschera. Und das ist so schön, weil es exemplarisch ist. Die Baalspriester bauen einen Altar und legen den Opferstier drauf und machen ihre Gebete. Und Elia verhöhnt sie und sagt, ihr müsst lauter rufen. Vielleicht ist euer Gott gerade beschäftigt. Und sie rufen lauter und er sagt, ihr müsst lauter rufen. Vielleicht ist er gerade auf Reisen. Und sie rufen wieder leise. Oder er sagt am Schluss, ihr müsst lauter rufen, vielleicht schläft er. Und es passiert nichts. Und dann betet Elia und Gott holt sich den Opferstier samt Altar, obwohl Elia alles vorher mit Wasser begossen hat. Ein sehr eindrückliches Zeichen. Natürlich geschieht es bei uns oft nicht so eindrücklich. Manchmal würden wir uns das wünschen, oder? Dass Gott wirklich sichtbar kommt und ein Riesenzeichen gibt. Jeremia, ich habe es euch mitgebracht, der hat auch noch einen schönen Text über die Götzen geschrieben. Folgt nicht dem Beispiel der anderen Völker. Wenn sie ungewöhnliche Himmelserscheinungen sehen, bekommen sie große Angst. Ihr aber braucht euch nicht zu fürchten. Wir hatten neulich im Gespräch, wie war denn eigentlich der Jahreswechsel 99 auf 2000? Da haben auch ganz viele gedacht, jetzt ist alles zu Ende. Oder der Film 2012, da gab es eine alte Prophezeiung, die Welt ist zu Ende. Oder, es kommt immer wieder, dass irgendwelche Zeichen sind und viele bekommen Angst. Aber Jeremia schreibt weiter, denn die Religion dieser Völker ist eine Täuschung. Und jetzt beschreibt er das halt richtig schön so handwerklich. Da fällen sie im Wald einen Baum und der Kunsthandwerker schnitzt daraus eine Figur. Er verziert das Standbild mit Silber und Gold und nagelt es fest, damit es nicht wackelt. Und dann steht sie da, die Götterfigur, wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. Sie kann weder reden noch gehen, sie muss getragen werden. Fürchtet euch nicht vor diesen Göttern, sie können euch nichts Böses tun und noch weniger können sie euch helfen. Der Herr aber ist der wahre und lebendige Gott, der ewige König. Ich mag diesen Text, weil er es so richtig schön beschreibt. Die Vogelscheuche im Gurkenfeld. Ich glaube, dieses Bild wird ihr auch noch lange vor Augen haben. An der Stelle auch wieder ein wichtiger Exkurs. Christliche Kunstwerke sind keine Götzenbilder, weil es ja da auch immer wieder Streitigkeiten gibt um die Kirchenkunst. Und ihr wisst vielleicht den Unterschied von Luther und Calvin. Luther, der gesagt hat, alles, was nicht gegen die Bibel steht, lasst stehen. Und Calvin, der Bilderstürmer, hat gesagt, es muss alles, was ein Bildnis ist, raus aus den Kirchen und hat da unendliche Kunstschätze verbrannt. Warum nicht? Weil wir Christen, wenn wir Bilder machen und wenn ihr in alte Kirchen kommt, sind wunderschöne Kunstwerke. Dann erhoffen wir uns keine Hilfe von diesen Kunstwerken, sondern das sind einfach Bildnisse, die für etwas stehen, für Gott oder für Jesus, ein Kruzifix, oder für biblische Personen als Veranschaulichung. Und ich bringe da immer gern den Vergleich von einem Foto. Wenn du einen lieben Menschen hast, dann stellst du dir oder hängst du dir gern ein Foto von ihm auf, oder? Und das machst du nicht, weil du denkst, boah, dieses Foto, dieser Ausdruck ist so schön und der Rahmen und den habe ich so lieb, oder? Sondern dieses Bild, das Foto, was du dir hinstellst oder aufhängst, erinnert dich an den Menschen oder an die Menschen, die du liebst hast. Und so ungefähr ist es auch mit der Kirchenkunst. Exkurs Ende. Wie gesagt, von uns geht wahrscheinlich keiner in den Wald, fällt einen Baum und schnitzt sich einen Götzen, oder? Aber es gibt auch in dieser Welt Götzen. Die sind vielleicht nicht mehr kunsthandwerklich so hochwertig wie die von Jeremia beschriebenen, auch wenn die natürlich geistlich nichts sind. Die Frage, die sich stellt, ist aber, wo wird jemand oder etwas unser Leitbild, unser Leitgedanke, unsere Leitkultur, wo beten wir etwas an? Und das kann auch ganz verschieden sein. In der Bibel werden auch ein paar Beispiele genannt. Habakuk 1 zum Beispiel. Die Babylonier machen ihre Kraft zu ihrem Gott. Wenn ich mich umschaue, kein völlig absurder Gedanke. Das erleben wir auch heute. Je stärker ich bin, desto gottgleicher bin ich. Das Recht des Stärkeren. Das ist ein verlockendes Wertesystem. Oder Philipper 3, luxuriöser Lebensstil mit Essen und Trinken. Ihr Gott ist ihr Bauch. Kommt dir das bekannt vor? Mir ein bisschen. Oder Profitdenken als Wertesystem. Habsucht ist Götzendienst, heißt in Kolosser 3. Also ihr merkt schon, die Götzen, die wir heute anbeten, die gab es auch schon immer. Und sie sind nicht so geschnitzt oder versilbert, vergoldet, aber sie sind da. Und Luther sagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott oder dein Abgott. Was dein Leben ausmacht, wonach du strebst, was du erreichen willst, was dir wichtig ist. Und es kann viele verschiedene Formen annehmen. Ihr kennt ja vielleicht noch alle den Spruch Jesus first oder das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das ist so ein bisschen die Frage, was ist uns am wichtigsten? Und natürlich kommt bei uns christlich geprägten sofort die Antwort Gott oder Jesus. Aber wenn wir tiefer gucken, ist die Frage, ist das so? Genau, Luther schreibt im großen Katechismus, um auch mal ein wichtiges, schönes, altes Buch zu zitieren, es ist mancher, der meint, er habe Gott und alles genug, wenn er Geld und Gut hat. Er verlässt und brüstet sich darauf so steif und sicher, dass er auf niemand etwas gibt. Siehe, dieser hat auch einen Gott. Er heißt Mammon, das ist Geld und Gut. Darauf er all sein Herz setzt, welches auch der allergewöhnlichste Abgott auf Erden ist. Wer Geld und Gut hat, der weiß sich sicher, ist fröhlich und unerschrocken, als sitze er im Paradies. Und wiederum, wer keins hat, der verzweifelt und verzagt, als wisse er von keinem Gott. Soweit Luther. Dem ist erstmal nichts hinzuzufügen. Außer, dass das natürlich tote Götter sind. Aber was bedeutet das jetzt für mich? Das eine, Gott wirkt auch heute noch. Und wir können das erleben, wenn wir aufmerksam sind. Psalm 104 beschreibt es so wunderbar. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, die der Mensch anbauen und ernten kann. So hat er Wein, der ihn erfreut, Öl, das seinem Körper pflegt und Brot, das ihn stärkt. Ich liebe diese Zusammenstellung hier aus Psalm 104, weil das ganze Spektrum abdeckt. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, würde das Brot reichen. Unser täglich Brot gibt uns heute, das reicht zum Leben und das gibt uns Gott. Aber Gott denkt weiter, er überschüttet uns mit Guten. Er gibt uns nicht nur Wein, das Herz erfreut, in Maßen. Das ist ja mehr, als wir brauchen. Wir brauchen keinen Wein. Aber so ein Gläschen Wein oder ein gutes Bier ist nett. Und Gott geht sogar noch weiter ins Körperliche. Öl, das seinen Körper pflegt. Ich will jetzt nicht sagen, Gott hat die Kosmetik erfunden, aber es geht so in die Richtung. Gott sorgt nicht nur dafür, dass du überlebst, sondern dass du gut leben kannst. Und ein Schlüssel, den lebendigen Gott zu finden, ist darauf zu achten. Was habe ich alles Gutes? Wie schön ist es geschaffen? Und das Zweite, wir glauben daran, dass Gott die Welt in seinen Händen hält. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied zu Nietzsche. Die Beobachtung ist oft die gleiche. Es ist auf dieser Welt, ich sag's mal vorsichtig, nicht alles in Ordnung. Um nicht zu sagen, es ist eine Katastrophe. Aber wir schließen drauf, wir glauben an einen Gott, der diese Welt trotzdem nicht ihrem Schicksal überlässt oder aus Versehen gestorben ist, weil er gesagt hat, das ist ihm alles zu viel. Wir glauben an einen Gott, der durch die Katastrophe mitgeht Und für uns ist es keine Schwäche, sondern Stärke, dass Gott in Jesus auf diese Welt gekommen ist. Es ist ein Zeichen, dass er diese Welt nicht aufgegeben hat. Dass er das Schicksal der Menschen, das oft selbst verschuldet, selber angenommen hat und für uns gestorben ist. Und das ist das Wichtigste, dass er den Tod überwunden hat. Das Spannende in meiner Recherche, ganz oft kommt unter dem Stichwort Gott ist tot, Beiträge zum Thema Karfreitag. Das fand ich ganz spannend. Das führe ich jetzt hier nicht viel weiter aus, das wäre mein eigenes Thema. Aber wir glauben ja an einen Gott, der tot ist am Karfreitag. Aber wir glauben eben auch an einen Gott, der an Ostern auferstanden ist. Der den Tod überwunden hat. Und wir leben in einer Perspektive, wo Gott alles heilen wird. Alles, worunter wir und andere Menschen heute leiden, wird Gott heilen. Und wir vertrauen darauf, dass er seine Gerechtigkeit durchsetzen wird. Auch wenn es zu allen Zeiten Menschen gegeben hat, die ihre Gerechtigkeit durchgesetzt hat. Und auch jetzt gerade wieder weltweit ganz viele gibt, die selber Götter spielen. Wir vertrauen darauf, dass Gott der lebendige Gott bleibt, auch wenn es manchmal nicht so sieht. Und wir können ihn selber erleben. Wenn es uns gut geht, in Dankbarkeit. Und wenn es uns schlecht geht, im Vertrauen auf ihn. In der Erinnerung, dass Gott in Jesus selber gelitten hat, selber den menschlichen Lebensweg gegangen ist und auch deswegen in unseren dunklen Stunden mit dabei ist. Das bedeutet das für dich. Wenn du willst, kannst du dir folgende Gedanken mitnehmen zum Thema lebendiger Gott. Das eine, du kannst Gott nicht beweisen. Und ich behaupte immer noch, das ist gut so, sonst bräuchten wir keinen Glauben. Aber du kannst Gott finden, wenn du ihn suchst. Das zweite, auch heute ist die Gefahr groß, dass wir den lebendigen Gott verlassen und uns auf andere Dinge verlassen. Und das dritte, wir glauben an einen Gott, der auch heute noch die Welt am Laufen hält und auch in deinem Leben jeden Tag wirken kann. Amen. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du lebendig bist, dass du immer warst, dass wir deine Geschichten in der Bibel lesen können und dass du auch heute noch der Lebendige bist, dass wir dich erleben dürfen, von dir lesen, von dir hören und mit dir reden können. Und wir bitten dich einfach, dass du uns immer mehr zu dir ziehst, dass du unseren Weg mitgehst, uns zurückrufst, wenn wir falsch gehen und dass du einfach, ja, uns hilfst, unser Leben in deine Hand zu legen. Amen.